Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich.
One, two, three.
Ja, so einfach ist es im Prinzip, das Zählen. One, two, three. Bis 270. Denn das ist bekanntlich die magische Zahl, auf die alle derzeit stieren. 270 Wahlleute braucht der Kandidat, um zum US-Präsidenten zu werden. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Joe Biden und Donald Trump dauert an. Deshalb haben wir am Nachmittag mit New York gesprochen. Dort lebt nämlich die Schriftstellerin und Juristin Monique Truong. Geboren in Vietnam, flüchtete sie im Kindesalter mit ihrer Familie in die USA. Nach einem Jurastudium, unter anderem in Yale, ist sie als Romanautorin tätig. Ihre Bücher Bitter im Mund, Das Buch vom Salz und Sweetest Fruits sind internationale Bestseller. Monique Truong, Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie könnten der Trump-Regierung nur noch mit Humor begegnen. Ist es in den vergangenen Tagen auch noch so gewesen?
It is still the case these days. I find myself both screaming and laughing.
Das ist immer noch der Fall. Ich habe sowohl geschrien als auch gelacht. Eine Mischung von beidem. Aber das betrifft nicht nur diese Tage, sondern die gesamte Zeit, seitdem Trump sein Amt übernommen hat. Es war eine Reihe an absurden, schrecklichen und unvorstellbaren Ereignissen.
Awful and unimaginable events.
Die Vereinigten Staaten leiden ganz besonders unter der Corona-Pandemie und gleichzeitig hat das Land einen sehr hitzigen und intensiven Wahlkampf erlebt. Ist die Spaltung der US-Gesellschaft noch mal größer geworden in den vergangenen Wochen?
It has. We have seen President Trump lie again and again.
Ja, das ist sie. Wir haben es immer wieder erlebt, wie Präsident Trump gelogen hat. Was er aber in den letzten Tagen gemacht hat, ist über ein fundamentales Konzept der Demokratie zu lügen, nämlich über freie und faire Wahlen. Ohne jede Belege hat er dies in Frage gestellt. Er hat für so viel Misstrauen dem Wahlgeschehen gegenüber gesorgt, gegenüber einem fundamentalen Konzept. Das kann ich nicht oft genug betonen. Er hat etwas in Frage gestellt, worauf die Amerikaner stolz sind. Etwas, worauf auch ich stolz bin. Jedes Mal, wenn ich meine Stimme abgebe. Dazu muss ich sagen, dass ich bei jeder einzelnen Wahl gewählt habe, seit ich das entsprechende Alter erreicht habe. Und jedes Mal, wenn ich wählen gehe, fühle ich Dankbarkeit, dass es keine Gewalt gibt, dass ich einfach reingehen kann, wählen kann, mitentscheiden kann, ohne Angst zu haben. Dieses Mal war es ganz anders. Ich habe schon vor dem eigentlichen Wahltag gewählt. Das war in New York State so zum ersten Mal möglich. Und in meinem Wahllokal stand ein Polizist. So etwas hatte ich zuvor tatsächlich noch nie gesehen. Das war vorher auch nie nötig gewesen. Vielleicht war mal jemand da früher und ich habe es noch nicht bemerkt, aber diesmal war es ein Symbol für die Veränderungen, die in diesem Land stattgefunden haben. Dafür, dass es eine Bedrohung durch Gewalt geben könnte. Das ist für mich ein ganz anderes Land.
It became a symbolic of the change that has taken place in this country, that there could be the threat of violence. That's a very different country.
Kulturschaffende haben sich insbesondere für Joe Biden ja stark gemacht. Da ist zum Beispiel die Initiative Writers Against Trump von Paul Auster und Siri Hüstwedt. Was kann jetzt die Kultur leisten, um das Land wieder zu einen?
I think the reason why I'm having difficulties answering your question right away is the concept of being able to unify the country.
Ich denke, der Grund dafür, dass ich Schwierigkeiten habe, Ihre Frage zu beantworten, liegt in der Größe der Aufgabe, dieses Land wieder zu vereinen. Wir sind so weit auseinandergedriftet, dass es mir schwerfällt, mir vorzustellen, was nötig wäre, um wieder zusammenzukommen. Ich weiß, dass das ziemlich düster klingt, aber es ist die Wahrheit. Schriftsteller, Künstler, wir können das nicht alleine schaffen. Es kann keine Anstrengung sein, die nur von einer Seite des politischen Spektrums kommt. Es muss ein Zusammenkommen von beiden Seiten sein. Eine Anerkennung auch seitens der Trump-Anhänger, dass dieser Mann zu weit gegangen ist.
This man has gone too far.
Sie leben in Brooklyn, New York, eine Stadt, wie wir hier hören, aus der Menschen immer mehr wegziehen, so wie einige sogar darüber nachdenken, das Land ganz zu verlassen. Ist das auch eine Option für Sie?
I'll be truthful that I thought about leaving the United States when Trump was first elected.
Ich gebe zu, dass ich darüber nachgedacht habe, die Vereinigten Staaten zu verlassen, als Trump zum ersten Mal gewählt wurde. Ich habe es nicht getan. Ich wurde in Vietnam geboren, habe dort die ersten 6 bis 7 Jahre meines Lebens gelebt. Aber nun bin ich 52 Jahre alt. Jetzt sind die USA und die englische Sprache das, was ich habe. Und ich werde das nicht kampflos aufgeben. Mit Kampf meine ich keine Gewalt, sondern eine gezielte Bemühung, dieses Land so zu verändern, dass ich wieder stolz darauf sein kann.
Change this nation to something that I can be proud of again.
Eine indirekte Liebeserklärung von der Schriftstellerin Monique Trong. Ihre Romane sind auf Deutsch bei C.H. Beck erschienen, so auch ihr jüngstes Buch Sweetest Fruits. Bleiben wir erstmal bei der Politik, kehren aber zurück nach Deutschland, wo Kulturstaatsministerin Monika Grütters gestern ja einen Erfolg für die Kulturschaffenden erringen konnte. Mit der Unterstützung für Solo-Selbstständige auch aus der Kulturszene. Zumindest mal für den Monat November. Dass aber viel mehr Geld vonnöten ist, das scheint auch die Kulturstaatsministerin zu wissen, begrüßte sie doch geradezu euphorisch den Gedanken von Herbert Grönemeyer, dass die Zeit günstig sei für Solidaritätszahlungen der Vermögendsten. In Baden-Württemberg und nicht nur dort bahnt man sich schon lange einen zweigleisigen Weg durch den finanziellen Corona-Dschungel, in dem Künstler und Musikerinnen stecken. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms berichtet aus Baden-Württemberg.
Martel Jeckel mit ihrer Geige. Lange vor Corona war das. Aber jetzt wieder 0 Auftritte. Dabei hat die freie Musikerin aus der Nähe von Stuttgart noch Glück, sagt sie, mit einer halben Stelle an einer Musikschule.
Naja, also ich habe im Grunde genommen fast die Hälfte meines Einkommens verloren. Die laufenden Kosten kann ich decken, so Miete und Sonstiges.
Unter anderem deswegen hat sie sich auch nicht so richtig getraut, in Baden-Württemberg Corona-Hilfe zu beantragen.
Ich hatte unglaubliche Sorge, dass irgendwann jemand kommt und sagt, hey, du bist ja gar nicht berechtigt, zahl das zurück.
Das sind häufig die Ängste in der freien Szene. Trotzdem.
Bei den Soforthilfen zu Beginn, das war ein großer Run.
Sagt Baden-Württembergs CDU-Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut. Erst Soforthilfe, später der sogenannte fiktive Unternehmerlohn. Geld für den Lebensunterhalt vom Land, für Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen. Es füllt die Lücke, die der Bund bisher offen gelassen hat. Dauerhaft gab es das sonst nur in Nordrhein-Westfalen. In den anderen Bundesländern wurden teilweise Stipendien gezahlt. Meistens aber sind die Betroffenen auf Hartz IV oder Grundsicherung angewiesen.
Sie haben natürlich auch eine ganz andere Grundeinstellung, welche Art von Hilfen sie beanspruchen wollen. Und viele von ihnen würden dann auch gar nicht in die Grundsicherung gehen und hätten dann eben schon mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Mehr als 18,5 Millionen Euro wurden in Baden-Württemberg ausgezahlt an mehr als 7.000 Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen. Nicht immer gibt es hier die volle Summe, je nachdem, wie viel vom Einkommen ausfällt. Ein Grundproblem für viele: Sie haben keine Rücklagen.
Und mein Konto war schon fast ganz leer. Ich hatte, glaube ich, noch 10 Euro oder irgendwas auf dem Konto.
Martel Jeckel im Sommer, als plötzlich eine Steuerrückzahlung anstand.
Und ich habe echt gedacht, ich weiß einfach nicht, was tun. Ja.
Sie schreibt schweren Herzens an eine private Initiative, die Künstler-Soforthilfe in Stuttgart.
Dann habe ich es getan und es kam sehr schnell eine Antwort, kurz und knapp, Geld ist überwiesen, lieber Gruß. Am nächsten Tag waren 300 Euro auf dem Konto.
Das Wichtige ist, dass man wirklich unkonventionell und schnell reagieren kann.
So unkonventionell wie die Hilfe ist auch Joe Bauer selbst. Der Stuttgarter Publizist ist bestens vernetzt in der Stadt. Eine private Soforthilfe hat er schon im Frühjahr gegründet.
Dann habe ich halt mal auf die Schnelle ein paar Kumpel angerufen und gesagt, wir müssen uns treffen, irgendwas machen. Und wir haben selber ein paar tausend Euro buchstäblich auf den Tisch gelegt und gesagt, so, das ist unser Stadtkapital.
Seitdem sammelt vor allem er das Geld ein. Über einen Kulturverein, den ein Freund von ihm leitet, Spendenquittungen inklusive.
Nach einiger Zeit konnte man schon auch größere Beträge so im fünfstelligen Bereich mal schnell verbuchen. Ja.
350.000 Euro hat die private Künstler-Soforthilfe schon gesammelt und fast alles auch wieder verteilt. Allein jetzt mit dem neuen Lockdown explodiert sein Mailpostfach.
Allein bis zur Mittagszeit heute haben wir schon mehr als 4.000 Euro überwiesen.
Manchmal reicht auch erstmal der Hinweis auf staatliche Hilfen.
Besorgt euch einen Steuerberater, am besten gleich einen, der für 5 das gleichzeitig macht. Es geht einfacher, schneller und vielleicht sogar billiger.
Aber es gäbe eben viele, die durchs Raster fallen. Musikstudierende aus Nicht-EU-Ländern sind nur ein Beispiel.
Die zahlen in Baden-Württemberg sehr hohe Studienkosten. Und die bezahlen sich sehr oft mit Nebenjobs, zum Beispiel in Restaurants. Und die können ihre Gebühren nicht mehr bezahlen und haben jetzt halt kein Geld.
Fast 900 Studierende an Musikhochschulen betrifft das hier. Das Wissenschaftsministerium hat dem Deutschlandfunk mitgeteilt, man arbeite auch hier an einer Überbrückungshilfe. Die Stuttgarter Künstler-Soforthilfe will auf jeden Fall weitersammeln.
Kultur spielt eine wichtige gesellschaftspolitische Rolle. Das ist ganz wichtig für ein bestimmtes Klima in einer demokratischen Gesellschaft.
Und Martel Jeckel überlegt, ob sie doch den fiktiven Unternehmerlohn beantragt. Inzwischen werden auch kleinere Ausfälle von 30% weniger Umsatz berücksichtigt. Bis Ende des Jahres und darüber hinaus.
Alle, die diesen fiktiven Unternehmerlohn in Anspruch nehmen, wir als Land werden ihn weiterfinanzieren.
Verspricht Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hofmeister-Kraut.
Katharina Thoms über staatliche und private Finanzunterstützung für Kulturschaffende in Baden-Württemberg. Kleider machen bekanntlich Leute, aber Leute machen auch Kleider, für die Theaterbühne zum Beispiel. Ihre Arbeit allerdings leisten sie im Hintergrund, treten hinter ihrem Produkt, dem Kostüm, zurück. Und bei der Premiere, da lassen sich auch KostümbildnerInnen einmal zumindest im Rampenlicht sehen. Doch ihre Namen tauchen auf der Liste der Beteiligten eher unter ferner Liefen auf. Warum eigentlich?
Endlich mal erklärt.
Das wollen wir von unserer Theaterkritikerin Barbara Behrendt erfahren. Erst einmal der Praxistest, Frau Behrendt. Wie viele Namen von KostümbildnerInnen können Sie so ad hoc aus dem Ärmel schütteln?
Auch nicht mehr als eine Handvoll, muss ich gestehen. Also Victoria Beer kommt mir da als erstes in den Sinn. Die macht diese schrillen Kostüme für Herbert Fritsch. Dann gibt's Adriana Braga-Peretzky, die entwirft oft diese schwarz-weißen Reifrock-Kostüme bei Sebastian Hartmann. In den letzten Jahren ist noch ein Regisseur, wie er sein Montag, dazugekommen, der auch Kostüme entwirft. Da tragen die Spieler zum Beispiel so bemalte Gymnastikanzüge, in denen sie aussehen wie in Öl gegossene Kunstwerke. Und das sind, wie Sie merken, Künstler, die auffällige Kostüme gestalten, die man sofort vor sich sieht, wenn man an die Aufführung denkt. Und genau darin liegt dann eigentlich das Paradox. Also weil Ziel des Kostümbilds ist es eben meistens gerade nicht besonders aufzufallen, sondern zur Figur, zum Gesamtkonzept zu passen, also eigentlich unauffällig zu bleiben.
Also eigentlich dann eine Ehre oder anders gesagt ein gutes Zeichen, wenn der Name nicht so bekannt ist.
Ja, die meisten Kostümbildnerinnen sind darüber natürlich eher frustriert und stimmt natürlich. Ihre Namen, die stehen jetzt selten in Kritiken. Trotzdem ist es aber so, dass Kostüme in Kritiken absolut vorkommen. Die meisten Figurenbeschreibungen definieren sich darüber. Also da ist dann vom Dandy im legeren Anzug die Rede oder eben die junge Frau im unschuldigen Schulmädchen-Look und sagt auch viel aus, wenn Maria Stuart, wie jetzt neulich in Anne Lengs Inszenierung, als Elfengleich gleiches Wesen auftritt und Elisabeth mit patentem Kurzhaarschnitt und biederem Zweiteiler. Und außerdem wird über die Kostüme natürlich ersichtlich, in welcher Zeit gespielt wird. Original historische Kostüme sind rar, aber oft gibt es Stilmixe aus verschiedenen Epochen. Und in Michael Thalheimers Fassbinderabend Katzelmacher, da tragen alle Spielerinnen diese typischen kurzen, bunten 60er-Jahre-Kleidchen und das prägt einen Abend einfach sehr.
Wenn wir jetzt schon in die Geschichte blicken, dann lassen Sie uns mal einen Blick in die Theatergeschichte werfen. Gab es mal eine Zeit, als Namen von Kostümbildnerinnen bekannter waren, also so bekannt wie Modedesigner womöglich?
Es gab eine Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts, als das Theater sich vom Naturalismus abgekehrt hat und auch abstrakter wurde. Und dadurch, dass man nicht mehr naturgetreu nachbilden musste, wurde es auch ein interessantes Experimentierfeld für bildende Künstler. Picasso zum Beispiel oder Malevich machten auch Bühne und Kostüme. Auch Coco Chanel arbeitete in den 20er Jahren als Kostümbildnerin. Und Oskar Schlemmer, der hat am Bauhaus dann seine Raumplastiken des triadischen Balletts erfunden, als so sperrige Avantgarde-Kostüme. Überhaupt wurde der Kostümbildner eigentlich erst im 20. Jahrhundert als professionelle Künstlerpersönlichkeit sichtbar. Davor gab es beim Kostüm ganz klare Regeln. Also in der Antike waren die Kostüme von der Alltagskleidung kaum zu unterscheiden. Im Mittelalter war es genau umgekehrt. Da wurden Kostüme mit Federn, mit Ornamenten aufgehübscht. Und das zog sich dann eigentlich weiter bis in die Renaissance. Also Figuren wurden zu Typen. Die Commedia dell'arte zeigt das ganz deutlich mit ihren Harlequin Harlekins, mit ihren Narren. Und eigentlich erst im bürgerlichen Theater der Aufklärung sollte das Kostüm dann überhaupt dazu dienen, einen Menschen zu imitieren, indem man sich auch einfühlt. Also jetzt erst entstand dann auch der Beruf des Regisseurs, der alles aus einem Guss haben wollte. Und auch erst jetzt wurde aus dem Kostümbildner ein Beruf. Und lange Zeit waren Schauspieler für die Beschaffung ihres Kostüms selbst verantwortlich. Für Frauen galt es übrigens viel länger als für Männer. Die mussten sich selbst kostümieren, das auch selbst bezahlen. Und wenn die Garderobe dem Direktor nicht gefallen hat, dann war das ein Kündigungsgrund.
Jetzt haben Sie gerade zweimal der Kostümbildner gesagt, also die männliche Form. Aber die meiste Zeit haben wir doch über die Kostümbildnerin gesprochen. Ist das jetzt ein angestammter Frauenberuf, mit dem ein oder anderen Mann mal zu Gast oder andersrum?
Es ist mittlerweile ein Frauenberuf, aber er war es die längste Zeit nicht. Also geschneidert wurde meistens von Männern, von Schneidergesellen. Die Frau des Theaterdirektors, die durfte das im 18. Jahrhundert organisieren, die durfte auch ein bisschen mitdekorieren. Aber wie das Kostüm auszusehen hatte, das entschied dann eben der Intendant. Heute sind aber knapp 70% der Kostümbildner Frauen. Die wenigsten, wir haben es gesagt, sind berühmt, was aber eben überhaupt nicht heißt, dass sie keine gute Arbeit machen. Im Gegenteil.
Barbara Behrendt, sie gab Antworten auf die Frage, warum kennt man kaum jemals den Namen der Kostümbildnerin? Vielen Dank nach Berlin für das Gespräch. Tja, sein Name dagegen ist allgemein bekannt, Gerhard Richter, der wichtigste Künstler weltweit, wenn man denn dem Kunstkompass Glauben schenken mag. Vor wenigen Wochen ist diese jährliche Ruhmesliste wieder erschienen, unangefochten an der Spitze seit nunmehr 17 Jahren, Gerhard Richter. Man schätzt sich also glücklich in der Benediktinerabtei Tholey im Saarland, dass der 88-jährige Richter kürzlich drei hohe Fenster für die sanierte Abteikirche gestaltet hat. Seine letzte Werknummer, betonte Richter, was den Wert in jeder Hinsicht dann noch steigern dürfte. Nun aber bremst erstmal Corona die Besucherströme in Tholey aus und das könnte die Aufmerksamkeit wieder richten auf einen bereits länger schwelenden Denkmalstreit. Denn die Mönche haben einen, sagen wir, eigenen Umgang mit der historischen Substanz ihres Klosters. Das hat nicht zuletzt die Stiftung Denkmalschutz gegen sie aufgebracht. Tonja Koch berichtet.
Die Stiftung wird ihr finanzielles Engagement auf Eis legen und 130.000 Euro vorerst nicht auszahlen. Die Mönche haben eigenmächtig ohne Abstimmung mit dem Denkmalschutz die Archivolten, die Rundbögen des frühgotischen Nordtores der Abteikirche demontieren lassen. Dieses Vorgehen wolle die Stiftung nicht auch noch sanktionieren, sagt Vorstand Steffen Skudelny.
Ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, wenn man so ein historisches Portal sieht, das hat auch was mit Ehrfurcht und Respekt den Vorfahren gegenüber zu tun. Das so rauszuschlagen, ist ein einmaliger Vorgang, den ich in Deutschland in meiner Arbeit bei der Stiftung noch nicht erlebt habe.
Die Mönche wissen, dass sie gegen Regeln verstoßen haben. Dazu äußern möchten sie sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch nicht. Für sie war es wohl auch so etwas wie ein logischer Schritt, denn die gesamte Klosterrenovierung verfolgt den Anspruch einer lesbaren Kirche. Das heißt, die christliche Botschaft soll in möglichst einfacher, verständlicher Form dem Besucher näher gebracht werden. Ein jahrhundertealtes Portal werde diesem Anspruch ganz offenbar nicht gerecht, erläutert der Kunsthistoriker Professor Bernd Munhaupt.
Man möchte sozusagen ein fabrikneues Portal haben, auf dem alles erkennbar ist. Man empfindet offensichtlich die Beschädigung und die Verwitterung als ästhetisch unerfreulich und möchte deshalb gewissermaßen ein historistisches Fake, wenn ich es scharf ausdrücken darf.
Rekonstruktionsdebatten werden ständig geführt in Deutschland, etwa um den Wiederaufbau des Berliner Schlosses. Aber dafür, so Munhaupt, würde keine historische Substanz geopfert, wie das in Tholey beabsichtigt sei.
Wir haben es hier nicht mit irgendeinem Denkmal zu tun. Es handelt sich um die älteste Bauskulptur, die es überhaupt im Saarland gibt, eines der wichtigsten gotischen Denkmäler.
Die Mönche rechtfertigen ihr Vorgehen mit religiösen Belangen, denen Vorrang gegenüber dem Denkmalschutz eingeräumt werden müsse. Und sie berufen sich auf das saarländische Denkmalschutzgesetz, das der kirchlichen Organisation ein weitgehendes Mitspracherecht einräumt. Allerdings seien die religiösen Belange im Falle Tholeys gar nicht tangiert, argumentiert der Vorsitzende des Landesdenkmalrats, der Saarbrücker Architekt Henning Frese. Die Gestaltung eines äußeren Baukörpers sei nicht Teil der Liturgie.
Archivolten hatten nie eine liturgische Aussage. Es waren einfach namenlose Engelsfiguren, die singend oder betend dargestellt waren. Aber sie haben keinen tieferen liturgischen Belang verglichen mit einem Altarbereich oder einer Kanzel.
Ungeklärt ist, wer auf Seiten der Mönche für die baurechtlichen Fragen überhaupt zuständig ist. Formal ist es der Papst, dem der Orden untersteht. Aber die Nunziatur, die päpstliche Vertretung in Deutschland, schweigt sich seit Wochen darüber aus, wer mit dieser Aufgabe betraut wird. Das verwundert auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die mit kirchlichen Denkmaleignern in aller Regel gute Erfahrungen macht, Steffen Skudelny.
Ich finde es unglücklich, wenn eine solch relevante Institution sich anders verhält, als die Regeln der Gesellschaft es normalerweise vorgeben. Und daran orientieren sich dann natürlich auch Bürger, die sich vielleicht durch Auflagen des Denkmalschutzes eingeschränkt oder vielleicht auch ein Stück weit bevormundet sehen.
Ein Landesdenkmalamt könne es sich vor diesem Hintergrund nicht leisten, mit zweierlei Maß zu messen, sagt Landeskonservator Georg Breitner.
Da geht es nicht darum, wer am Ende gewinnt, sondern es geht darum, zu sensibilisieren, warum wir eigentlich Denkmalschutz brauchen, dass es mehr ist als das Umsetzen eines eigenen individuellen Interesses, dass es darum geht, dass Erhalt immer ein Beitrag ist zu einer gesellschaftlichen Identität.
Im Moment, so scheint es, sind die Mönche nicht gewillt, sich dieser Verantwortung zu stellen.
Tonja Koch über den Denkmalstreit in und um die Abtei Tholey. Gestern haben wir über die November-Corona-Hilfen für Kulturschaffende berichtet. Heute war auch schon die Rede davon. Und um die weitere Unterstützung der Kulturszene geht es jetzt auch in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller.
Der Bundesrat plädiert dafür, Solo-Selbstständige und Künstler wegen der Corona-Pandemie auch im kommenden Jahr zu unterstützen. In einer heute gefassten Entschließung fordert die Länderkammer die Bundesregierung auf, den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung, der zum Jahresende ausläuft, bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern. Es dürfe nicht sein, dass Selbstständige etwa in der Kulturbranche ihre Altersvorsorge oder das Betriebsvermögen antasten müssten. In der Diskussion um die Schließung von Kultureinrichtungen hat Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeifger-Pönsken an die Kulturbranche appelliert, die harten Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Corona-Krise mitzutragen. Im Kulturausschuss des Landes sagte die Ministerin, Zitat, die Kultur muss aufpassen, dass sie nicht immer eine Extrawurst brät. Die Szene solle sich nicht zu sehr aus dem gesellschaftlichen Konsens herausbewegen, denn das könne der Kultur dauerhaft schaden. Pfeifger-Pönsken reagierte damit auf Kritik aus der Szene, dass etwa Theater und Museen trotz strenger Hygienekonzepte im November schließen mussten, wie eben auch Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen. Die Ministerin verwies auf die vom Bund beschlossenen zusätzlichen November-Überbrückungshilfen, die auch für Kulturbetriebe und Solo-Selbstständige gelte. Diese würden von Landesseite ergänzt. Das Deutsche Theater in Berlin bekommt erstmals eine Intendantin. Die Dramaturgin Iris Laufenberg wird mit der Spielzeit 2023/24 die Leitung des Hauses übernehmen, zunächst für 5 Spielzeiten. Das teilte Berlins Kultursenator Klaus Lederer heute mit. Der bisherige Intendant des Deutschen Theaters, Ulrich Kuhn, verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2023, um eine reibungslose Übergabe zu ermöglichen. Iris Laufenberg wird die erste Frau an der Spitze der traditionsreichen Bühne sein. Aktuell ist sie die Intendantin des Schauspielhauses in Graz. Davor war sie 10 Jahre lang Leiterin des Berliner Theatertreffens. Die gebürtige Kölnerin arbeitete außerdem schon an den Theatern in Bochum und in Bremen und für die Bonner Biennale. Der israelische Lyriker Nathan Sach ist tot. Wie israelische Medien berichten, starb er im Alter von 89 Jahren. Sach wurde in Berlin geboren. Seine Familie emigrierte Mitte der 1930er Jahre nach Haifa. Dort lehrte er hebräische und vergleichende Literaturwissenschaft, war Dichter, Übersetzer und Herausgeber. Für seine Arbeit ist er mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet worden.
Katrin Weller mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Der aktuelle Stand der Stimmauszählungen in den USA, den erfahren Sie gleich in den Nachrichten um 18 Uhr und auch anschließend noch ausführlicher in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk ab 18:10 Uhr. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.